Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
Hier ist Praline oder Knackwurst, der Podcast aus Thüringen, in dem es nicht nur ums Essen geht, sondern auch ums Leben. Ich bin Fanny Kratzer, Direktorin des Thüringer Volkshochschulverbandes und ich treffe hier Menschen, die klug, kantig oder einfach wunderbar normal sind. Mal feinsinnig, mal handfest, aber nie langweilig. Los geht's! Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praline oder Knackwurst. Und Praline oder Knackwurst ist ausgezogen und heute in Lüneburg. Und wir dürfen recht herzlich unsere Glückstrainerin Katja begrüßen. Hallo Katja.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Das finde ich auch.
Und wir wollen uns heute über das Thema Glück unterhalten.
Das ist ja ein Zufall.
Da steige ich gleich mal ein. Bist du eigentlich ein glücklicher Mensch?
Grundsätzlich ja. Das heißt aber nicht, dass ich jeden Tag Glück empfinde. Aber ich würde sagen, doch, ich bin ganz zufrieden im Großen und Ganzen mit meinem Leben und ich habe sehr viele Momente, wo ich mich echt doll freuen kann.
Und du beschäftigst dich ja beruflich mit dem Thema Glück. Und ist das nicht manchmal auch eine ziemlich große Verpflichtung, sich dem Thema anzunehmen?
Nö, das, also wenn man denkt, man muss jetzt auf Biegen und Brechen alles gut finden, dann ist es anstrengend. Aber so ist es ja nicht. Es geht ja eher darum, das Leben nicht als ständige Herausforderung zu sehen, sondern zu gucken, wie kann man aus dem, was da ist, was Gutes für sich ziehen und daran wachsen.
Wir gehen nochmal gleich viel tiefer darauf ein, aber vorher wollen wir dich natürlich vorstellen. Also Katja Frenzel, Glückstrainerin, wohnhaft jetzt in Lüneburg. Du bist in Dessau geboren, in Schwerin aufgewachsen und eigentlich dein Leben lang begleitet dich die Schauspielerei. Ne? Mhm. Du bist gleichzeitig auch Mutter von 4 Kindern und hast mittlerweile auch schon ein Enkelkind. Und du sagst, dass dein eigener Weg eigentlich alles andere als geradlinig war.
Ja.
Und war das jetzt so rückblickend, war das eher dein Glück, dass dein Weg ein bisschen holprig war oder ist das eher ein Chaos gewesen? Wie würdest du das beschreiben?
Also Chaos würde ich es nicht nennen. Ich sag mal so, ich habe das Leben genommen, wie es kam.
Wie kam es denn?
Es kam so, dass ich erstmal auf jeden Fall gar nicht Schauspielerin werden wollte. Das wollte ich tunlichst vermeiden, weil man möchte ja immer am liebsten nicht das machen, was die Eltern machen. Und beide Eltern, mein Vater Puppenspieler, meine Mutter Schauspielerin, ich fand das so ein bekloppter Beruf. Ich fand es toll, was sie auf der Bühne gesehen haben, aber ich wollte den Job nicht machen, weil mir nämlich wichtig war, dass man auch genügend Zeit für die Familie hat. Und ich habe gemerkt, Künstler haben das meistens nicht. Und ich war sehr viel alleine mit meiner Schwester und das wollte ich einfach nicht für meine Kinder. Punkt. Und außerdem gab es da viele Hierarchien am Theater, an dem ich groß geworden bin. Das mochte ich gar nicht. Also gab es ganz viel Machtspielchen und so. Und da habe ich gedacht, oh, das gefällt mir für mein Leben jetzt nicht so. Habe ich eine Schneiderlehre gemacht tatsächlich an der Staatsoper in Berlin. Ich wurde da eigentlich so ein bisschen reingeschubst von meinem Stiefvater damals, der gesagt hat, du machst das jetzt. Ich wollte eigentlich gerne Töpferin werden. Ich wollte meine Ruhe haben, irgendwo auf dem Land leben und töpfern. Ich bin dann während dieser Zeit schwanger geworden und habe mit 17 mein erstes Kind gekriegt. Und alle haben gesagt, ja, mach doch die Lehre zu Ende. Und ich habe gesagt, ich bin eigentlich bescheuert, ich will sowieso nicht Schneiderin sein, also mache ich das nicht. deswegen habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, was Kinder so brauchen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich sehr natürlich mit 17 an meine Grenzen gestoßen bin, was Geduld, Kindererziehung und all diese Sachen anging und habe sehr früh angefangen zu lesen darüber. Und habe ein paar sehr interessante Konzepte gefunden zum Thema Bildung, auch schon sehr frühe Bildung und habe eigentlich gedacht, oh toll, ich werde Montessori-Pädagogin. Und da ich aber kein Abitur hatte, habe ich dann ein Fachabitur angefangen im Bereich Pädagogik. Und das ging aber, also es war so eine duale Ausbildung mit Fachabitur. Also ich habe zeitgleich im Kindergarten Praktika gemacht und habe schon dann so schulisch auch was gehabt. Aber es ging leider nicht lange gut, weil ich mit meinem Kind alleine war in Berlin und der ist einfach ständig krank geworden. Damals waren die Kinderaufbewahrungsstätten, sag ich mal, noch sehr, sehr am Ostniveau. Das heißt, Kinder entgegennehmen, aufbewahren, abgeben wieder abends. Und mein Kind hatte ständig Kehlkopfentzündung und weil er so viel geschrien hat dort. Und dann habe ich immer gesagt, nee, das geht für mich nicht. Ich kann nicht lernen, was anderen Kindern gut tut und meins geht gerade unter. Also habe ich das wieder abgebrochen. Und dann bin ich durch Zufall zur Schauspielerei gekommen, durch eine Freundin meiner Mutter, die gesagt hat, los, wir drehen hier einen Film, das ist genau deine Story, mach das, spiel das. Und ich habe mich erst geweigert und hat sie gesagt, Mädel, du musst Geld verdienen, du hast ein Kind zu ernähren. Und ich sage, okay, gut, ja. Dann habe ich es gemacht. Und währenddessen habe ich eben diese Filmwelt kennengelernt und die Filmwelt war anders als die Theaterwelt. Und das hat mir besser gefallen, weil das nicht so, ja, ich sag mal, es war respektvoller.
Ja, ich wollte gerade fragen, was unterscheidet denn die Filmwelt von der Theaterwelt?
Damals war es auf jeden Fall so, dass die Leute nicht so lange auf einem Haufen gehockt haben. Dadurch waren sie sich einander nicht so überdrüssig, nicht so respektlos. Und in der Filmwelt war es so, man traf sich, man machte ein Projekt. Alle waren motiviert, haben alle am selben Strang gezogen. Und ich persönlich wurde sehr gut behandelt. Vielleicht hatte ich auch Glück mit den Leuten, die um mich waren. Die haben mir sehr viel beigebracht, waren sehr geduldig mit mir. Und ich fand, dass man in kurzer Zeit relativ viel Geld verdienen konnte, war auch damals so. Und ich genug Zeit für mein Kind hatte. Das war so das Hauptargument, dass ich gedacht habe, ah geil, ich kann so ein paar Tage machen, was mir Spaß macht. Und dann habe ich Zeit und Geld, um mich um mein Kind zu kümmern. Das fand ich ganz toll. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich jetzt mal dabei und bilde mich da ein bisschen weiter. Und daraus sind dann viele Jahre geworden.
Das heißt, hast du eine Schauspielschule dann auch besucht oder war das dann Learning by Doing?
Learning by Doing und ich hatte immer private Schauspiellehrer. Also immer, wenn eine Rolle wieder kam, habe ich mich mit einem Lehrer zurückgezogen und habe dann zu dem Thema gearbeitet und habe dabei eben Schritt für Schritt viele Skills gelernt. Mhm. Hatte aber auch durch meine Eltern einfach wahnsinnig viel mitgekriegt, weil ich ja praktisch auf der Probebühne aufgewachsen bin und klar, viel mitbekommen
habe. Ja, ja. Also du hast ja viele Jahre vor der Kamera gearbeitet und warst bei vielen Serien auch präsent. Natürlich jetzt hier in Lüneburg, die prominenteste ist natürlich die Rote Rosen, wo du jahrelang die Tina Berger-Richter gespielt hast. Was hat dir die Schauspielerei über Menschen beigebracht?
Eigentlich alles. Also als Schauspieler darfst du ja Menschen sehr intensiv beobachten und wiedergeben, sag ich jetzt mal. Ne? Das heißt, man muss sich auch schon damit beschäftigen, was motiviert Menschen, was haben sie für Sorgen oder Nöte, die sie antreiben, die immer wieder auch so durchkommen. Ne? Also das Interessante an Schauspielerei ist ja zum Beispiel, dass nicht das, was du sagst, wichtig ist, sondern das, was eigentlich für ein Gefühl dahinter ist. Ne? Also die Emotion, die dahinter steht, was hat der Mensch gerade? Und jetzt mal ganz runtergebrochen, wenn jemand reinkommt und sagt, holst du heute Abend das Kind ab oder ich? Dann kannst du das ganz normal sagen oder du kannst spielen, oh, eigentlich muss ich gerade tierisch auf Toilette. Und sagst dann, sag mal, kannst du das Kind abholen oder soll ich? Okay, gut. Und dann verschwindest du wieder und alle denken sofort, was hat die? Na, man guckt ganz anders zu. Und das kannst du natürlich auch mit viel, viel schwierigeren Themen machen. Ne? Also was ist da für eine Verletzung in diesem Menschen drin und so. Und deswegen habe ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Was treibt Menschen an? Was verletzt Menschen? Was sind die Prozesse, die gerade ablaufen bei einer Figur? Und habe mich eben sehr viel mit Psychologie auch auseinandergesetzt dadurch.
Also das war jetzt so die Rolle, ne? Die Rollen, die man spielt und am Set selber lernt man da auch viel über Menschen?
Man lernt vor allem viel über sich. Also ich habe gemerkt, für mich war das immer wieder eine Challenge zu gucken, was ist mit den Menschen um dich rum, aber du hast nicht die Zeit, um dich ständig damit zu beschäftigen, was ist mit den anderen. Du musst eine Rolle spielen und du musst mit dir selber klarkommen. Und das mit dir selber klarkommen ist, glaube ich, das Schwierigste, weil du deine eigenen Befindlichkeiten nämlich außen vor lassen musst. Du musst funktionieren und du musst emotional spielen, was einfach wahnsinnig schwierig ist. Das heißt, man muss sehr, sehr klar mit sich sein, was mache ich hier? Und für mich war das so, ich habe mir immer so eine Tageschallenge gebaut. Wenn ich gemerkt habe morgens, oh, heute fühle ich mich irgendwie wackelig, weil mir fehlt so ein bisschen die Wertschätzung zum Beispiel. Ne? Dann bin ich losgegangen, habe für mich gesagt, okay, mir fehlt Wertschätzung. Heute reagiere ich mit Wertschätzung auf alles, auf wirklich alles, was mir entgegenkommt. Das war nicht immer leicht, aber der Trick ist halt, dass in dem Moment, wo du Wertschätzung rausgibst, ist Wertschätzung ja schon da in dir drin. Und man hat herausgefunden in der Hirnforschung, dass das, was du gibst, sofort Glückshormone ausschüttet. Ne? Immer wenn du gibst, schüttet dein System Glückshormone aus. Und das heißt, egal ob du das zurückkriegst oder nicht, was du in den meisten Fällen kriegst, hast du sofort den positiven Effekt. Und du kannst dich selber stabil halten, indem du dir vornimmst, okay, das fehlt, also mache ich das.
Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, verstehe ich, als Person am Schauspielset brauchst du irgendwie eine gute Struktur und eine unglaubliche Selbstdisziplin, um bei dir bleiben zu können, damit du dann auch zu 100% in die Rolle gehen kannst.
Genau, ja. Also wenn du dir vorstellst, du musst eine sehr emotionale Rolle spielen, ist es ja nicht so, dass du die komplett von dir trennst. Das heißt, in dem Moment, wo du das spielst, bist du im besten Falle mit der Emotion verbunden, die du da hast. Und dann erlebst du eine kleine Parallelwelt für ein paar Minuten. Aber die Emotion ist ja da und du musst in die Emotion reingehen und auch wieder rausgehen. Das ist zum Beispiel auch wichtig, ne? Du musst lernen, die Emotion hinter dir zu lassen. Sonst läufst du nämlich zu Hause rum, schnauzt auf einmal deinen Partner an und denkst so, hey, was, wir haben uns doch gar nicht gestritten, warum bin ich denn jetzt so, ah ja, ja. Ich bin nicht aus der Emotion gegangen. Ja. So, ne? Also das muss man halt auch. Ne? Man muss einfach immer versuchen, wach zu bleiben mit dem, was gerade ist.
Gibt es dann Rituale, wenn du sagst, jetzt, oh, ich habe jetzt so eine anstrengende Rolle gespielt oder so eine Emotion, und dann, um dann hinterher rauszukommen und das vielleicht am Set zu lassen, gibt es dann Rituale für dich? Oder,
Also es gibt das Rein- und das Rausgehen. Für mich gibt es eine imaginäre Linie, die ich überschreite. Und dann ist natürlich auch, spätestens wenn ich das Kostüm ausziehe, mache ich das immer mit dem Gefühl, ich ziehe jetzt auch die Emotionen aus.
Ja.
So, ne? Ist für mich so eine innere kleine Hilfe.
Du hast jetzt gerade gesagt, ne? Zum Beispiel als Beispiel die Wertschätzung. Und in dem Moment, wo du die Wertschätzung gibst, schüttet das Glückshormone in dir aus. Da würde ich jetzt schlussfolgern. Also war die Schauspielarbeit vielleicht auch so eine Grundlage, dass du dich mit dem Thema Glück und Glückscoach beschäftigt hast?
Nee, tatsächlich nicht. ich habe es mir dann zunutze gemacht, als ich es wusste. So. Dass ich da zu dem Thema gekommen bin, hatte tatsächlich mit meinen Kindern zu tun. Also als Schauspielerin ist es immer so, dass man mal Jobs hat und mal ganz lange nichts. Und das heißt, ich musste mich sowieso schon zweigleisig aufstellen. Das heißt, ich habe auch Schauspielcoaching angefangen. Ich habe am Set gecoacht, Kinder begleitet, an Schulen Theaterinszenierungen gemacht und so weiter. Und hatte immer, wenn ein Job durch war, musste ich sofort wieder auf Akquise gehen. Das heißt, ich wusste nie, wo kommt die Miete für den nächsten oder übernächsten Monat her? Wo kommt das Essen her? Es gab Zeiten, wo ich wirklich gedacht habe, ach scheiße, jetzt gibt es halt nur noch Spaghetti und Tomatensauce und nichts anderes. Aber das ging halt auch irgendwie. Aber dadurch bin ich irgendwann in so eine, fast in so einen Burnout gerasselt. Und das Schlimme daran war, nicht, dass ich im Burnout gelandet bin, sondern dass meine Kinder angefangen haben, mich zu kopieren. Dass sie angefangen haben, weniger zu lachen, dass sie angefangen haben, das Leben zu ernst zu nehmen, dass ich gesehen habe in ihrem Blick, das Leben ist schwer, das Leben ist anstrengend und nicht, das Leben macht Spaß, ich entdecke, ich bin neugierig. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt Schluss, jetzt muss was anders laufen, ich will nicht, dass sie das von mir lernen. Ich habe sie nicht dafür in die Welt geschickt.
Schreibst du ja auch auf deiner Webseite, ne, dass das so, so ein Wendepunkt war, wo du gesagt hast, jetzt so geht's nicht. Das klingt alles schön, wenn man es liest und sachlogisch, wie man so schön sagt. Und trotzdem ist das ja, also ich stelle mir das total schwer vor, dieses Mindset dann plötzlich so umzustellen. Also man versteht natürlich, es muss sich was ändern. Man sieht, wohin ne, gewisse Verhaltensweisen führen. Kinder kopieren das Verhalten und so weiter. Das ist ja irgendwie rational verständlich. Wie ist es dir gelungen, dann ins Tun zu kommen, das dann auch umzusetzen? Also ich stelle mir das total schwer vor, so richtig wie so ein Stück harte Arbeit.
Also erstmal war der Leidensdruck extrem hoch für mich. Also für mich ist das gewesen, für mich war das Größte, meine Kinder zu haben und ihnen eine Welt zu zeigen, die sie lieben können. Das war so mein, also das wollte ich gern für meine Kinder. Und als ich gemerkt habe, das funktioniert nicht, so wie ich das gerade mache, war der Leidensdruck für mich extrem hoch. Und ich wusste auch, dass mein System gerade nicht funktioniert. Ne? Und dass ich das ganze System kippen muss. Und es hat mir große Angst gemacht. weil ich nicht wusste, was jetzt kommt. Und ich habe dann die Ausbildung angefangen, Schulfach Glück. Und da stand ich manchmal da und habe gedacht, ich kann da nicht hingehen, weil die Veränderungen, die da anstanden, mich wirklich auch irgendwie bedroht haben, ne? Weil du musst dir alles, was bisher automatisch funktioniert hat, in dir hinterfragen und vielleicht sogar ablegen. Und das hat mir Angst gemacht, ganz oft. Und ich hatte große Widerstände. Und ich habe in diesem Schulfach Glück das erste Mal erfahren, dass man mit seinen Widerständen irgendwo hingehen kann und dann nicht abgewiesen wird. Und man auch mal Nein sagen darf oder man auch mal richtig scheiße drauf sein darf und traurig sein darf und man nicht immer funktionieren muss. Also ich bin unheimlich definiert gewesen über Leistung und Funktionieren. Und ich meine, wir haben es im Osten ja auch so gelernt, ne? Disziplin war das zweite Wort, was mit Schule zu genau. tun hatte.
Liebe durch Leistung.
Ja, sowas, genau. Ja. Ne? Ja. Mhm. Und genau dieses Prinzip galt es zu brechen. Und ich wusste aber nicht, was kommt dann. Und im Prinzip habe ich mich manchmal so gefühlt, wie ein Kind, das laufen lernt. Ich stand in manchen Situationen und wusste nicht, was zu tun ist. Es war nicht leicht. Es war ein krasser Prozess.
Beschreib doch noch mal mehr über die Ausbildung dieses Fach Glück, also Unterrichtsfach Glück.
Also da geht es im Prinzip um Lebenskompetenz. Also das, was wir in der Schule alle nicht gelernt haben. Also wie gehe ich mit unguten Gefühlen um? Was mache ich, wenn ich Ziele erreichen möchte? Wie hole ich mir Unterstützung? Was sind meine Werte eigentlich? Meine Werte, nicht die Werte meiner Eltern oder die Werte der Lehrer oder der Gesellschaft, sondern meine. Was ist mir wichtig? Was habe ich für Stärken? Was unterscheidet mich von anderen? Wie wichtig ist es, dass wir alle unterschiedlich sind? Was mache ich mit meiner Kreativität? Was kann ich damit alles machen? All so eine Sachen sind dahinter. Ne? Was ist eigentlich Potenzial? Was macht mein Fokus aus? Und so. Das waren alles Dinge, die ich irgendwie schon so mitgeschnitten hatte, aber nicht wusste, was sie eigentlich bedeuten. Ne? Und jetzt wusste ich dann, wie man die gezielt lenkt, diese Fähigkeiten. Und das fand ich ganz, ganz toll. Aber ich habe auch gemerkt, dass dann noch, also auch gerade an mir selber gemerkt, dass einfach auch Themen hochkommen, die extrem viel tiefer gehen. Und deswegen habe ich ja dann noch systemisches Coaching hintendran gehängt. Sprechen muss ich ja nicht in meinem Job.
Ist nicht weil so wichtig.
Weil ich gemerkt habe, dass die Prozesse, die dann manchmal losgehen, noch eine viel tiefere Betreuung brauchen und ich Leute nicht alleine lassen wollte, wenn ich merke, die stoßen genau da dran.
So. Jetzt sagst du so Unterrichtsfach Glück. Da stelle ich mir vor, die Katja geht jetzt hier in die Schule und sagt, so Leute, hier bin ich. Ich bin jetzt eure Glückslehrerin. Legen wir los. Ist das so?
schön wär's. Aber so ist es nicht, weil die Schulen müssen Förderung beantragen, um mich zahlen zu können. Das heißt, es gibt immer eine Hemmschwelle. Wenige Schulen oder wenige Lehrer haben die Kraft, nebenher sowas zu beantragen. Meistens findet es in Form von Projektwochen oder Projekttagen statt, dass man sagt, wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Thema Glück. Und es ist alles sehr, sehr kleinteilig, was man da machen kann. Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich würde ich das gerne viel größer unter Menschen bringen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorgreife, aber...
Bitte?
Bitte. Und deswegen habe ich ja einen Verein gegründet, Ginkgo Glückswerk. Und wir haben eine Ausstellung zu dem Thema gemacht. Also wo Menschen selbstständig entdecken können, was diese ganzen Fähigkeiten sind. Also Fokus, Potenzial, Werte und so weiter. Und wie man die für sich definiert und was man damit machen kann. Und das ist eine selbsterklärende Ausstellung. Jeder kann da hingehen und kann seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen sozusagen. Und die ist frei zugänglich und gibt es hier in Lüneburg.
Dann laden wir natürlich alle Lüneburgerinnen und Lüneburger und Menschen aus der Umgebung und überhaupt alle Interessierten dazu recht herzlich ein. Die ist im Moment zu sehen wo?
Die Ausstellung heißt Glücksexpedition und steht im Moment im Salü, wechselt aber regelmäßig den Standort. Deswegen auf unserer Webseite Glücksort Lüneburg findet man immer den aktuellen Standort.
Wir setzen das natürlich nochmal in die Shownotes. Also was hat dich denn so an der Glücksforschung interessiert?
Mich hat interessiert, die Konzepte, die es gibt, Menschen stark zu halten in Zeiten, in denen es wirklich schwierig ist. Also das war für mich so das Schönste, dass man im Prinzip Menschen sagen kann, pass mal auf, egal was außen los ist, egal wie verrückt die Welt gerade spielt, du hast die Wahl. Du hast die Wahl, wie du damit umgehst, was du für eine Haltung dazu einnimmst und du musst nicht das Opfer der Umstände sein. Das fand ich das Schönste daran.
Also könnte ich jetzt daraus schlussfolgern, Glück kann man trainieren?
Ja, kann man. Glück kann man lernen, ist tatsächlich das Slogan auch von Schulfachglück. Es gibt mindestens 12 Verhaltensweisen, die man trainieren kann, die deutlich das Glücksempfinden steigern. Das kann man auch alles nachlesen. Es gibt eine Frau, Sonja Libomirski, die hat How of Happiness geschrieben und die hat mehrere Forschungen und Forschungsarbeiten dazu veröffentlicht, was sie so zusammengetragen hat auf der ganzen Welt von Forschenden zu dem Thema, was eben da reinspielt, dass das Glücksempfinden gesteigert wird. Und da ist sehr viel Soziales dabei. Dankbarkeit zum Beispiel ist dabei, der Umgang mit sich selbst, der liebevolle Umgang. Also es sind viele Dinge, die man durchaus sich mal anschauen kann.
Okay, wir gehen jetzt mal ans Praktische. Wenn du mir heute nur eine einzige Übung mitgeben dürftest, mit der ich ab morgen ein bisschen glücklicher werde, welche wäre das?
Ich würde dir eine Frage mitgeben. Und die Frage ist, wozu ist es gut? Also nicht immer gleich zu verurteilen, was gerade passiert und immer zu sagen, oh, das ist scheiße, Katastrophe, oh Gott, ne? Das machen wir ja ziemlich schnell. Sondern einfach erstmal zu denken, ah, interessant, und mal einen Schritt zurückzutreten und dann zu fragen, wozu ist es gut? Was macht es, was bedeutet es für mich? Muss ich was umdenken? Kann ich was umdenken? Öffnen sich vielleicht Möglichkeiten? Und nicht nur schließen sich Wände. Und dann einfach zu gucken, was kommt da für dich dabei raus. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn sich Hindernisse in den Weg stellen, wenn sich Herausforderungen ergeben, bedeutet das meistens nicht, dass etwas zu Ende ist, sondern nur, dass du deine Strategie verändern darfst. Und wenn da eine Wand ist und du läufst immer wieder dagegen, ist es deine Entscheidung, die Wand immer wieder anzusteuern. Du könntest dich aber auch da vorstellen und sagen, ah, eine Wand und die Richtung ändern, das wäre vielleicht in dem Moment schlauer.
Ja, also es ist im Prinzip so eine Art Perspektivenwechsel und dann sozusagen sich besser zu reflektieren.
Es ist vor allem ein Wachwerden. Also ein Hindernis bedeutet, wenn du gegen eine Wand läufst und du bist nicht wach und du rennst noch 5-mal dagegen, tut's weh. Aber wenn du dagegen läufst und merkst, au, hier ist eine Wand, dann bist du wach geworden. Und dann kannst du von da aus gut weitergucken.
Mhm. Okay, gut, ich probiere das morgen mal aus.
Nicht mit der Wand, bitte.
Na gut. Ich stelle mir morgen die Frage, wozu ist es gut? Ich will es jetzt noch mal ein bisschen auf die höhere Ebene bringen, Glück und gesellschaftliche Krisen betrachten. Also wir sitzen ja jetzt hier in Lüneburg, wo hier noch eigentlich wirklich alles schön ist. Aber grundsätzlich haben wir doch große gesellschaftliche Herausforderungen. Wir haben politische Herausforderungen, wir haben geopolitische Herausforderungen. Also die Negativität der letzten Jahre hat sich irgendwie potenziert, ist so der Eindruck. Und jetzt sitzen wir hier und reden über Glück. Findest du das egoistisch, wenn man sagt, wir wollen eigentlich ein bisschen glücklicher sein, gemessen an dem, welches Leid auch in der Welt existiert und wir reden hier über Glück?
Also ehrlich gesagt halte ich ganze Vorträge darüber, über dieses Thema. Viele Leute fragen sich, darf ich überhaupt was für mein eigenes Glück tun, wenn die Welt komplett Kopf steht? Ich stelle mal eine Gegenfrage. Kannst du die Welt verändern, wenn du komplett am Ende bist?
Vermutlich nicht.
Ich glaube auch. Kannst du aus einem leeren Portemonnaie spenden?
Auch schlecht.
Auch schlecht, genau. Also geht es darum, dich erstmal selber in Ordnung zu bringen, selber aufzufüllen, stark zu machen, damit du losgehen kannst und was tun kannst.
Also was würdest du einem Menschen sagen, der glaubt, er dürfe sich quasi angesichts des Leids jetzt nicht glücklicher fühlen und du hast ja schon gesagt, man muss sich selber stärken, aber wie gelingt es, dass die Menschen verstehen, sie müssen sich selber stärken?
Na, zum Beispiel, indem man mit ihnen darüber redet und ihnen genau diese Fragen stellt. Mhm. Also, wenn du was tun möchtest, also das meist, also ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Also, es gibt Menschen, die benutzen das, was gerade passiert, um zu sagen, es wird alles immer schlimmer und möchten gerne, ohne dass sie es wirklich bewusst merken, das Opfer der Umstände bleiben, um nicht handeln zu müssen. Mhm. Auch die muss man lassen. Ja, aber die Menschen, die sagen, eigentlich würde ich gerne was tun, aber es ist alles zu groß, ich kann ja nichts bewirken, die könnte man abholen. Und denen würde ich sagen, du kannst jetzt nicht bestimmte politische Richtungen mit einem Finger schnippen oder einer einzigen Aktion verändern, aber du kannst immer in deinem Umfeld gucken, was ist hier los. Und wenn du nur einen Menschen beeinflusst, einen Menschen, dem es nicht gut geht oder der eine komische Meinung hat und mit ihm ins Gespräch zu gehen, um ihn ein bisschen zu erweichen und zu gucken, wie radikal muss diese Haltung sein oder nicht, dann tust du wahrscheinlich viel, weil dieser Mensch geht nämlich raus und redet wieder mit anderen Menschen. Und man darf nicht unterschätzen, wie schnell man eine Welle lostritt. Und jeder kann eine Welle lostreten, indem er in seinem unmittelbaren Umfeld guckt, was kann ich hier bewirken, was kann ich hier tun. Und da ist auch Handlungsspielraum. Im großen Zusammenhang kann man Handlungsspielraum nicht wahrnehmen, weil es einfach zu groß ist. Mhm. Und das ist das, was die Medien mit uns machen. Sie erzählen uns, es ist Krieg, es ist Krise, die Umwelt geht kaputt. Komische Mächte übernehmen unsere Politik. Wir sind alle am Arsch. Das sagt uns die Medienwelt.
Ja, absolut. Also ist ja auch gesteuert von Negativität. Ne?
Es ist komplett negativ. Es ist komplett voll mit Problemen. In den Nachrichten wird nicht gesagt, ah, heute haben sie wieder eine Lösung gefunden für folgendes medizinisches Problem. Und ah, guck mal, da hat jemand rausgefunden, wie man die Meere von Ölen befreit. Das erzählen die uns nicht. Das verkauft sich nämlich nicht, das gucken die Leute nicht. Und es macht auch Menschen stark. Und gewollt ist ja, dass wir eine träge Masse sind, die sich gut steuern lässt und am besten Angst hat.
Also ich komme nochmal auf die Frage zurück. Im Prinzip, wenn jeder seinen Mikrokosmos mal beleuchtet und sieht, dass er darin handeln kann, dann ist im Prinzip auch vielen geholfen.
Genau.
Und das bringt mich jetzt zum Glücksort Lüneburg. Wir hatten es ja schon mal ein bisschen angerissen. Also du möchtest quasi Glück, Verbundenheit und mentale Stärke mehr in den öffentlichen Raum bringen. Und also ich finde das total toll, weil das Glück sozusagen aus der Privatsphäre herausholt und zu einem öffentlichen Thema macht. Kann eine Stadt glücklicher werden?
Nee, eine Stadt nicht, aber die Menschen. ich sag mal so, ich habe im letzten Jahr haben wir ungefähr 5000 Menschen erreicht hier in der Stadt. Wir haben 12 Events gemacht und haben verschiedene Ansätze gehabt, wie man Menschen anspricht. Manchmal haben wir nur die Frage gestellt, was macht dich glücklich, und haben mit den Menschen geredet. Manchmal haben wir gesagt, welcher Herzenswunsch ist dein Leben lang liegen geblieben, und haben sehr viele, sehr berührende Gespräche geführt. Immer zu dem Thema, bist du eigentlich ein Opfer der Umstände oder kannst du was machen oder gibt es ganz viel, was dich schon stark macht? Einfach diesen Perspektivwechsel hinzukriegen, ne? Also von das Leben ist anstrengend und viel zu groß für mich zu, guck mal hier, kann ich was machen? Und das ist der Punkt, den ich eigentlich bewirken möchte, dass die Menschen feststellen, dass sie einen Perspektivwechsel machen können. Und viele tatsächlich wissen es nicht. Also ein Grund, warum wir die Ausstellung gemacht haben, ist zum Beispiel auch, dass wir finden, dass es Chancengleichheit bedeutet, wenn Menschen das wissen. Wenn Menschen wissen, dass sie die Perspektive wechseln können. Wenn sie wissen, dass die Umstände, in die sie hineingeboren werden, nicht ihr Schicksal sind, sondern dass sie das hinterfragen dürfen und aufbrechen dürfen und neu denken dürfen. Und es gibt aber viele Menschen, die das nicht mal wissen, weil das Geld kostet, dieses Wissen, und nicht frei zugänglich ist.
Ja, Wissen ist Macht. Mhm. Also was müsste eine Stadt tun? Vielleicht können wir auch direkt die Stadt Lüneburg mal adressieren, damit sich die Menschen wohler, verbundener, weniger einsam fühlen, besser abgeholt.
Also meine Idee ist, man kann sich ja vieles tun, und hier wird in Lüneburg auch vieles getan. Es gibt ja ganz, ganz viele tolle ehrenamtliche Initiativen. Mein Ansatz ist, dass man einen Ort schafft, an dem dieses Wissen zugänglich gemacht werden kann und an dem Menschen auch dazu arbeiten können, also dass sie begleitet werden oder auch einander begegnen können, voneinander lernen können, und dass wir dort auch zum Beispiel so eine geführte Begegnung anbieten können. Das wäre unser Weg.
Ich frage mal nach, was ist das denn für ein Ort oder wie stellst du dir den Ort vor?
Also es gibt in London das Museum of Happiness, die machen genau das. Wir haben versucht, den Begriff ins Deutsche zu übertragen, haben gesagt, wir würden gern auch ein Glücksmuseum hier aufmachen. Die Leute reißen die Hände hoch, weil sie sagen, oh nein, das ist verstaubt, da sind dann Vitrinen zu sehen und da muss man sich Sachen angucken. Deswegen sind wir jetzt auf Glücksexpedition umgeschwenkt, weil sich es ein bisschen interaktiver anhört. Wir brauchen eigentlich nur einen Ort dafür und ein bisschen Förderung, damit wir Leute da abstellen können, die auch vor Ort sind und die Leute abholen können.
Klingt ja voll easy.
Ja.
Und wie ist der Weg dahin zum Ort?
Ist noch nicht so easy, weil alles, was neu ist, was noch nicht da ist, braucht immer ein bisschen Zeit und braucht Menschen, die offen genug sind und die Relevanz erkennen. Das ist jetzt hier, ich sag mal so, noch nicht der überwiegende Teil. Deswegen sind wir auch noch nicht so weit, wie wir sind. Aber wir haben zum Beispiel hier in der VHS die Ausstellung kostenlos machen dürfen. Wir waren im Galeria, für 8 Wochen durften da kostenlos stehen. Jetzt sind wir im Salü. Also es gibt immer mehr Menschen, die Relevanz erkennen.
Das Salü für diejenigen, die nicht aus Lüneburg sind, ist das Therme, ne? Also das Bad.
Ja. Genau.
Ja, also schon verschiedene Orte. Das heißt, ihr habt schon eine gewisse Aufmerksamkeit generiert. Und was darf ich dir jetzt wünschen, dass das vielleicht mal ein fester, stabiler Ort wird?
Total, also ich wünsche mir eigentlich Menschen, die das unterstützen, die mir helfen, das zu strukturieren, weil ich im Moment noch sehr, sehr viel Kopfarbeit alleine mache. Ich habe ganz viele tolle Helfer, aber es muss halt viel organisiert werden, viel bedacht werden, Förderung beantragen und so weiter. Und da wünsche ich mir eigentlich mehr Menschen, die das mittragen. Das wäre für mich so der nächste Schritt.
Wie sieht es denn in der Stadt aus, im Stadtrat? Gibt es da Menschen, die diese Idee mittragen?
Im Stadtrat weiß ich nicht.
Oder suchen wir die noch?
Die suchen wir noch. Ja. Die Lüneburg Marketing steht komplett hinter uns. Die ermöglicht uns auch immer, draußen die Aktionen zu machen. Und da sind wir total super unterstützt. Und die Lüne-Partner, das sind ein paar Unternehmen hier, ein Verbund von Unternehmen in Lüneburg, die tragen das auch mit. Es könnte natürlich immer noch mehr sein, aber es sind auf jeden Fall schon Menschen da, die das Konzept verstanden haben.
Toll, das freut mich und wünsche dir natürlich, dass das weiter wohlwollend aufgenommen wird und noch mehr Unterstützer findet. Wir schlagen jetzt mal die Brücke nach Thüringen, wo Praline oder Knackwurst herkommt. Wir sehen uns am 4. September in Gotha. Dort veranstaltet die Volkshochschule zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung einen Nachmittag, der heißt Gotha und das Glück. Und da bist du eingeladen und wirst einen Workshop geben. Was wird denn die Menschen dort erwarten?
Ich werde einen Vortrag halten, aber einen interaktiven Vortrag. Das heißt, das ist ein Vortrag, wo Menschen ein paar interessante Fakten über die Funktionsweise ihres Gehirns und ihres Geistes erleben können, indem sie es selber ausprobieren. Und anschließend reden wir noch ein bisschen darüber, was die Essenz dieses Vortrages im Prinzip ergibt und was die Menschen so als herausfordernd empfinden, wie man das umsetzt dann am Ende. Und es gibt ein kleines, ich mache noch einen kleinen Event, dass da steht ein kleiner Baum. Der Glauben der Hoffnung, da können die Leute dran schreiben, was sie sich wünschen für die Zukunft und wir reden mit den Leuten über, wie man Gutes tut und Gutes in Bewegung bringt.
Was wünschst du dir denn als Ergebnis für die Leute, die deinen Vortrag besuchen?
Ich wünsche mir, dass sie verstehen, dass sie eben nicht das Opfer der Umstände sind, sondern dass sie ganz viele Möglichkeiten haben, ihr Denken und ihren wundervollen Geist einzusetzen für Sachen, die ihnen wirklich wichtig sind und dass sie da handlungsfähig sind.
Und da finde ich als Volkshochschulmensch das total toll, dass Volkshochschule dafür ausgesucht wurde oder beziehungsweise ich finde, dass Volkshochschulen einfach tolle Orte sind, weil sie natürlich Bildungsorte sind, aber sie sind vor allem auch Orte der Begegnung und für den Austausch und Menschen sollen für mich auch erspüren, dass dort der Raum ist, wo man sich mal ausprobieren kann und wo man auch mal sowas testen kann. Wie fühlt denn sich das jetzt an, wenn ich die Perspektive wechsle und wenn ich vielleicht da ein bisschen ins Tun komme? Also von daher finde ich es total schön, dass es gelungen ist, dass du jetzt auch in Thüringen, also hier in Lüneburg hast du ja schon mit der Volkshochschule zusammengearbeitet, aber dass quasi die Glückswelle nach Thüringen überschwappt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn das Glück dort eine Weile zu Hause ist. Brauchen wir in Zeiten zunehmender Einsamkeit vielleicht auch genauso dringend Orte für Glück und Begegnung? Und nicht nur so, also zum Beispiel bei Volkshochschule, nicht nur diese klassische Weiterbildung in Kursen und Veranstaltungen. Wie siehst du das?
Ja, unbedingt. Also was wirklich alarmierend ist, ist, dass Einsamkeit nicht längst schon kein Thema mehr ist, was alte Menschen betrifft, sondern die 30- bis 40-Jährigen genauso wie die ganz jungen Menschen. Durch die Digitalisierung verlernen viele Kids, wie man in Kontakt tritt und wie man eine Beziehung aufbaut und pflegt. Deswegen ist das ein ganz, ganz großes Thema, in den, also wirklich mal in den analogen Austausch zu kommen, sage ich jetzt mal. Face to face, gemeinsam was tun. Und das können Orte sein wie, dass man gemeinsam malt, dass man gemeinsam sich einfach unterhält, dass man eine handyfreie Zone macht, dass man einfach wieder in einen Austausch kommt. Es gibt Experimente, wo sie Schülern mal für 2 Wochen die Handys abgenommen haben. Und das war die ersten Tage extrem schwer für die Kids. Und hinterher haben sie gesagt, sie hatten die Zeit ihres Lebens, weil sie sich ganz anders begegnet sind. Sie haben sich ganz anders verabredet. Sie haben gelesen. Sie haben Nachmittag miteinander verbracht. Also dass man das wieder findet, dass man diese Zeiten schafft, diese Orte schafft, wo das möglich ist. Ne? In Berlin gibt es Cafés, die nehmen, ich glaube, 20 oder 30 Euro dafür, dass die Handys in einen Schrank einsperren für 2 Stunden. Das muss man sich mal vorstellen.
Krass, ja.
Damit die Leute sich wieder normal begegnen.
Wahnsinn. Das schafft ja ganz andere Verbindlichkeiten ohne Handy. Ne? Man schaut nicht ständig drauf und ist nicht abgelenkt. Und
ja.
Ich glaube, man fühlt eine ganz andere Qualität der Gespräche auch.
Ne? Absolut.
Mhm. Ich gehe noch mal kurz zur Glücksfalle. Also ich finde, es gibt ja so... Ja.
Was ist denn die Glücksfalle?
Naja.
Sowas wie eine fleischfressende Pflanze, sie fliegt?
Nee, aber ich finde so, wenn man mal so sich den Markt anschaut und ist so, es gibt so einen richtigen Glücksmarkt irgendwie. Ja? Es gibt Glückscoaches, es gibt so Selbstoptimierung, Achtsamkeit, Resilienz, Dankbarkeit sind Themen, positive Affirmationen und so weiter. Also kann dieses Streben nach glücklich sein, dann eigentlich auch unglücklich machen mit diesen ganzen Dingen, die da diesen Glücksmarkt überfluten?
Ich sag mal so, wenn man damit rangeht, dass man sich selbst optimieren muss, ist man ja wieder im Funktionieren und wieder in der Leistung.
Mhm.
Wenn man davon weggeht von der Leistung und ins Sein kommt. Also es geht nicht darum, etwas Bestimmtes zu erreichen oder so, ne? Das ist ja genau die Falle ist, was kann ich noch alles erreichen und wer kann ich noch alles besser werden, sondern wer muss ich sein, damit ich zufrieden bin? Das ist die Frage, ne? Nicht wann brennt's, wann ist es ganz toll und wann ist es richtig weit oben, super Gefühl, ne? So wie Leute denken, Liebe fühlt sich immer an wie verliebt sein und beim Glück ist es genauso. Glücklich sein heißt nicht, dass du immer denkst, wow, geil, Wahnsinn, ey, wow, sondern Glück ist das Gefühl, dass du abends zu Hause sitzt und denkst, boah, der Tag war schön. Das hat mir Spaß gemacht. Ich bin erfüllt.
Mhm.
Das ist Glück für mich. Und für viele Menschen ist das was komplett anderes. Ne? Also für den einen ist es eine Begegnung, für den anderen ist es ein tolles Essen. Für manche Menschen ist es, dass sie eben ihren Beruf ausüben können, ihre Berufung nachgehen können. Das ist super, super unterschiedlich. Aber das Gefühl, dieses zufriedene, stille Gefühl zu sagen, eigentlich im Großen und Ganzen geht es mir gut.
Mhm.
Das ist für mich das, worum es geht.
Also nicht dieses auf Krampf suchen, warum bin ich nicht glücklich, ich mache doch alles richtig, ich funktioniere ja.
Mhm.
Also nicht diese toxische Positivität, nenne ich jetzt mal so, ne, sondern im Prinzip so einen inneren Frieden finden.
Genau, und Glück bedeutet auch, dass du okay bist damit, dass es dir nicht immer gut geht. Dass du nicht immer die Tage hast, wo du alles leisten kannst, sondern dass es auch Tage gibt, wo du sagst, heute geht gar nichts, und dass du mit dir liebevoll sein kannst, das ist auch Glück.
Hm. Ich komme jetzt nochmal auf die Person Katja Frenzel zurück. Und wir hatten ja gesprochen, Mutter von 4 Kindern, jetzt Erwachsenenkindern, Schauspielerin, Coach, Glückstrainerin, Unternehmerin und so weiter und so fort. Also du bist offensichtlich eine ziemlich aktive Person und du probierst gerne neue Dinge aus. Und frage ich dich mal, was hat dich denn jetzt im Leben am glücklichsten gemacht?
Meine Kinder. Brauche ich gar nicht lange nachdenken.
Ja, das ist schön, das ist schön.
Ja,
und was würdest du heute einem 20-Jährigen oder einer 20-Jährigen mitgeben, um ein gutes Leben zu führen?
Ui, muss ich kurz mal drüber nachdenken. Ich glaube, ich würde einem 20-Jährigen oder einer 20-Jährigen raten, zu gucken, wer bist du? Also nicht, was wollen alle anderen von dir oder was hast du gelernt über was richtig und falsch ist, sondern was ist mit dir? Mhm. Also wer bist du? Was sind deine Werte? Was sind deine Stärken? Warum ist die Art, wie du bist, vielleicht genau das, was die Welt braucht?
Also voll interessant, weil vorhin, als es um deine Vita ging, ne, mit der Schneidereilehre, du hast dir das ja selber schon damals gesagt, ne?
Also aber völlig unbewusst. Ich bin ja Stier.
Ach,
und
du bist
Stiere. Stiere sind ja sowieso sehr so, mein Leben, ich, ne?
So. Ah, okay, so sind Stiere.
Ja. Bist du auch Stier?
Nee, ich bin Witter. Also ich bin so on fire, sag ich, ne?
Ja, Stiere sind sehr bestimmt auch. Also sehr starke Charaktere. Also ich bin froh, dass ich kein Stierkind großziehen musste. Ich glaube, ich war sehr anstrengend als Kind. Also was Willen angeht, sind Stiere ordentlich, sag ich jetzt mal. Und deswegen, ich war schon immer sehr selbstbestimmt und ich hatte auch Eltern, die mich größtenteils antiautoritär erzogen haben. Von daher habe ich gelernt, mein Wille zählt. Aber Stiere können auch gebrochen werden, ne? Also es gibt auch Stiere, die das verlernt haben.
Hm, hm.
Also deswegen, ich glaube, das ist das Wichtigste, was einen wirklich glücklich macht, ist zu gucken, wer bin ich und wie kann ich mit dem, was ich bin, auch mit der Besonderheit, die vielleicht aneckt und auffällt, genau damit relevant sein in der Welt und etwas tun, was mich glücklich macht und anderen nutzt.
Und das wäre auch das, was du deinem 20-jährigen Ich sagen würdest? Wir hatten es also ja so allgemein und jetzt auf dich nochmal rückblickend.
Ich glaube, das wäre ein Rat, den mein 20-jähriges Ich nicht braucht, weil ich dann doch schon sehr gesucht habe, was mich glücklich macht. Ich glaube, ich würde meinem 20-jährigen Ich einfach sagen, hab mehr Geduld. Weil ich doch manchmal sehr ungeduldig war, das ist nicht schnell genug und nicht, Und du bist gut, wie du bist, würde ich mir auch sagen. Weil ich glaube, ich hatte oft, dadurch, dass ich zum Beispiel meine Ausbildung nicht gemacht habe bis zu Ende, dann nicht wirklich an der Schauspielschule war und so, ich hatte oft das Gefühl, dass das, was ich kann, nicht wirklich gut ist, weil ich da ja keinen Schein für hatte. Also das Leben hat mir eigentlich immer was anderes gesagt, ne? Ich habe ja gearbeitet und es ging auch, ne? Aber das war so, ich habe oft gedacht, man braucht dieses Papier,
ist ja immer noch so
sein. Ja.
Dass das Papier eigentlich wichtiger ist als die Skills, die man hat. Mhm. Ne? Das Papier beschreibt es ja nicht immer.
Ja, richtig.
Selbst wenn man das Papier hat, heißt nicht, dass man es kann.
Absolut.
Ja. Das ist ja auch jetzt so eine Bewegung aus meiner Sicht, You are good enough. Gott sei Dank finde ich, da also gibt es sehr viel Bewusstsein für, um Menschen zu stärken, zu sagen, du bist gut, genau so wie du bist.
Mhm.
Und ich halte das für super wichtig, dass man Leute daran auch bestärkt, genau für sich einzustehen.
Ja.
Hat auch was mit Selbstliebe zu tun.
Ja, absolut. Und das Schulsystem, was wir kennengelernt haben im Osten und was auch jetzt noch teilweise recht aktiv ist, sagt ja, alle müssen gleich funktionieren.
Genau.
Und du darfst nicht individuell sein, sonst eckst du an und du wirst nichts.
Ja. So, Katja, wir kommen jetzt nochmal, wir sind fast am Ende, aber ich habe noch 2, 3 Fragen für dich.
Okay.
Meine persönliche Glücksfrage an dich. Wann hast du dich zuletzt so richtig glücklich gefühlt?
Oh, das ist noch gar nicht so lange her.
Du müsstest sagen, jetzt gerade in dem Moment, wo ich hier sitze, aber du darfst auch was anderes sagen.
Danke.
Wenn du das Bedürfnis hast, dann äußere dich gern.
Also tatsächlich habe ich vor kurzem einen Moment erlebt, wo ich gedacht habe, krass, das habe ich das letzte Mal als Kind erlebt. Und das war, als ich jetzt gerade im Urlaub war. Und es war so schön. Wir hatten einen wundervollen Strandurlaub mit Palmen, Sonne, Wind, Meer, gutem Essen und Ruhe. Und es war so angenehm und so unaufdringlich, dass ich wirklich in der Hotellobby saß und gedacht habe, ich will nicht nach Hause, ich will nicht, dass dieser Scheißbus jetzt kommt. Und habe gemerkt, ich hatte jetzt so 10 Tage pures Sein. Hm. Und das fand ich toll. Also mal so, ich mache alle Dinge gern, die ich gerade mache, ne? Aber diese Erfahrung, nur da sein zu dürfen, das war für mich toll.
Wo war das im Urlaub?
Das war auf Fuerteventura tatsächlich. Ach.
Und mit wem warst du dort? Mit Familie?
Mit meinem Mann.
Oh. Ja. Schön. Sehr schön. Kommt man gleich so ein bisschen ins Urlaubsschwelgen. Katja, welche 3 Songs beschreiben dich zurzeit am besten?
Oh, da erwischte mich ja gerade genau richtig. Songs, okay.
Ganz spontan.
Es gibt von Gregor Meil einen Song, der heißt Du bist das Licht. Oder Ich bin das Licht. Ich weiß gar nicht. Ja, also irgendwas mit Licht. Mhm. Ne? Den finde ich ganz, ganz toll, weil der beschreibt beide Seiten. Dann gibt es einen, der heißt Little Things. Da geht es um die kleinen Dinge im Leben. Mhm. Ha, pass auf, es ist ein sehr lustiges Lied. Das heißt, verliebt in mich.
Aha.
Und das ist eigentlich so ein Rap-Song, wo es darum geht, dass es doch scheißegal ist, was die anderen alle sagen, dass ich mich doch gut finden kann. Und ich finde mich jetzt einfach gut.
Stark. Wer singt das denn?
Feiern und Dalton steht hier.
Mhm. Vielen Dank.
Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber es steht hier.
Das gibt ja Einblicke. Dankeschön. So, wir sind schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Aber die wichtigste Frage steht noch aus.
Mhm.
Wir sitzen hier vor einer Knackwurst von Tüfleiber Apolda gesponsert und von einem Grußboden, der von Herzen kommt, von Fieber Sweets. Beides echte Thüringer Originalprodukte. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für die Unterstützung der beiden Firmen für den Podcast. Und du darfst dich jetzt für eins von beiden entscheiden.
Ich muss nicht lange nachdenken. Ich bin eine Naschkatze.
Oh.
Nougat kann ich nicht nein sagen, tut mir leid.
Okay, also Nougat! Dann, sehr schön. Dann darfst du den Grußboden sehr gern mitnehmen. Er danke. Kommt ja auch von Herzen. Und ich danke dir. Ich danke dir recht herzlich für das tolle Interview und ich freue mich, dich dann in Gotha zu sehen.
Ja, ich freue mich auch. Dann bis gleich.
Genau, bis dann. Ciao.
Sie hörten Praline oder Knackwurst. Mit Fanny Kratzer vom Thüringer Volkshochschulverband.